Ja, herzlich willkommen. Schön, dass so viele Menschen hier sind. Willkommen zu You Speak Very Good German Volume 2. Ich begrüße heute auf der Bühne vom Content Yasuda. Yasuda ist Teil der Content Crew und leitet euch durch die nächsten Stunden. Es gibt noch anschließende Veranstaltungen, die ein bisschen ein anderes Thema haben. Aber ab jetzt gebe ich die Moderation ab an Yasuda. Und ich bin sehr gespannt auf das, was jetzt kommt. Und ich bitte euch noch, trinkt genug. Es wird schon wieder ganz schön heiß, damit ihr alle folgen könnt und auch euch konzentrieren könnt auf das, was jetzt kommt. Und ich wünsche euch super viel Spaß. Bitte sehr.
Hallo. Wir fangen schon an. Ich möchte euch viele Geschichten heute erzählen. Am Anfang, soweit wir beobachten können, gab es nur den Urknall. 13,8 Milliarden Jahre her hat es stattgefunden. Und seitdem leben wir in diesem Universum, also soll ein Universum entstanden sein. Und erst nach 375.000 Jahren konnten die ersten Photonen von der Materie sich trennen und dann im Universum gehen. Und seitdem machen sie Geräusche im Universum. Also wenn wir den Fernseher anmachen und RTL nicht läuft, dann sehen wir so Geräusche und ein Teil von diesen Geräuschen sind diese kosmische Hintergrund-Mikrowellenkarte, CMB, also Cosmic Microwave Background. Und das können wir überall im Universum sehen. Später, also fast 100 Jahre her, haben wir entdeckt, naja, es gibt viel mehr dazu. Es gibt... Alles, was wir sehen können, ist fast 5%, also die Atome und die reguläre Material, was Materie, das wir immer sehen und daraus bestehen. Aber es gibt fünfmal so viel an andere Materie, die nur mit anderen Teilchen über Gravitation interagiert. Und das nennt man dunkle Materie. Und es ist dafür verantwortlich, dass in den Bahnen um die Galaxie, die Sterne, die weiter weg sind, laufen so viel schneller, als sie laufen sollten, hätte es diese dunkle Materie nicht gegeben. Der Rest heißt dunkle Energie. Und das ist verantwortlich für die Expansion des Universums. Warum heißt das dunkel? Weil in Deutschland so viel Rassismus gibt, dass das Leben sich nicht mehr gut anfühlt und nicht mehr angenehm fühlt. Ich bin heute gar nicht gekommen, um über Physik zu reden, sondern über mich, über meine Gedanken und meine Gefühle zu reden. Das bin ich. Mein Name ist Yasuda. Und eigentlich alles, was ich hier erzähle und mache, ist gar nicht neu. Diese Präsentation oder dieser Vortrag ist nicht mal auch neu oder nicht mal original. Ich habe das vor 3 Jahren hier gehalten. Genau hier. Da hatte ich so Ohren am Kopf. Dieses Jahr nicht mehr. Aber einiges hat sich geändert in diesen 3 Jahren. Und ich erzähle davon, dass die Ausländerbehörde sich geändert hat und mein Status bei der Ausländerbehörde hat sich geändert. Also die Ausländerbehörde heißt heute Landesamt für Einwanderung. Und dort hat man gesehen, dass sehr ermutigende Werbung für die Ausländer dort stehen. Also zum Beispiel: Dein Land, deine Zukunft jetzt. Hast du Lust, nach Hause zu gehen? Dann ruf hier an. Denkst du, dass du nach Hause gehen willst? Mehr Info unter www.bild-your, www.galaxy-future.net. Cool. Sehr wichtige Informationen, wie du nach Hause gehen kannst. Also das ist, also mehr Einladung gibt es nicht in dieser Behörde. Und heute heißt das Landesamt für Einwanderung. Also gerade hat man sich daran gewöhnt, wie ein Ausländer zu benehmen. Aber jetzt muss ich das ändern und ich muss jetzt wie ein Einwanderer mich verhalten. Was ist der Unterschied? Also was ist der Unterschied zwischen Ausländer und Einwanderer? Ich habe gedacht, ich weiß nicht, und das ist die beste Antwort immer. Deshalb geht man auf Google und guckt mal, was passiert, wenn ich das Wort Ausländer gebe. Also Merkel-Selfie, Statistik. Schlängensief, dann wieder Kunst, dann wieder Statistik, dann wieder Kunst und dann willkommende Bilder. Und dann unten links gibt es Muslime, die dank unseren Kollegen hier, Hussein, möchtest du aufstehen? Ja? Also, er hat uns dieses Bild gerade gemacht, als er nach der Fusion gekommen ist mit dem Zug. Der saß genau an der richtigen Stelle, zu sehen, was ist die richtige Botschaft für Ausländer. Danke, Hussein, du darfst dich wieder einsetzen. Also nochmal Unterschiede. Wir sind hier, du bist da, wir gucken uns immer an. Dann so ein Bild, also was sind die Namen, die man so übernehmen kann als Neuankömmlinge in dieses Land, und das ist so Ausländer, Einwanderer, Interkulturelle, Flüchtling, Geflüchteter, Migrant und so weiter. Und dann wieder Statistik. Also schon gut. Was passiert, wenn ich das Wort jetzt, Moment, ich muss was sagen. Zu Statistik, es gibt so viel Statistik in Deutschland. Wir hören das immer in den Nachrichten. Und wenn man auch ein bisschen Recherche macht, dann sieht man, wie toll diese Meinungsforschungsinstitute in Deutschland und was sie für alle Fragen beantworten und wen sie fragen und mit wem sie reden, überhaupt, um auf diese Zahlen zu kommen. 97% der Deutschen denken, bla bla bla. 76% aber denken, die Linke gewinnt. 43% wollen nicht geimpft werden. Also ob sie dann überhaupt die 84 Millionen gefragt haben oder nicht, weiß ich leider nicht. Und ich bin mir sicher, dass sie das nicht gemacht haben, weil sie mich nicht gefragt haben. Als Referenz zu der Situation von Statistik in Deutschland, kennt ihr das Haus der Statistik in Berlin? Also mit Hand heben, wer kennt das? Oh, ganz wenige, das ist sehr gut, weil... Das sieht nämlich so aus. Ein verlassenes Gebäude ohne Fenstern steht da seit über 30 Jahren leer und man weiß bis heute nicht, was da damit zu tun ist. Und deshalb war mir das ein Symbol. Also immer wenn ich Statistik höre in Deutschland, dann heißt das, ja, aus diesem Haus kommt das. Also wir gehen zum nächsten Punkt. Ich habe Einwanderer eingegeben. Dann sieht man hier, okay, andere Bilder, so Verzweiflung, so Armut, so wir sind auf dem Weg und wollen so bewegen irgendwo hin. Aber gleich nach 3 Bildern sieht man, ja, aber wir waren mal selber Einwanderer. Also, braucht ihr nicht so euch wichtig zu machen, ja? Wir selber sind Einwanderer, deshalb, lass das weg. Und dann kommen wir wieder, naja, wenn sie zu uns kommen, die Einwanderer, dann tragen sie Kopftuch. Und dann wieder Verzweiflung vor der Bürokratie der deutschen Institute oder Behörden. Und dann wieder Statistik. Also wir kommen wieder auf Statistik. Ich mache mal eine Trinkpause. Trinkpause ist vorbei. Ich hoffe, dass ihr darüber nachgedacht habt, was dieses Wort bedeutet. Lassen wir mal weg. Also, das Leben ist ein Spiel. Und in jedem Spiel gibt es verschiedene Levels. In Deutschland gibt es auch ein Spiel. Und das fängt an mit der Anmeldung. Ist Mensch angemeldet, darf man versichert werden. Also nach der Anmeldung geht man zu TK oder AOK hin und her, weil sie alle sagen, nein, sie dürfen bei uns nicht versichert werden. Dann gehen sie zum Nächsten und dann die Nächsten sagen, ja, auch sie sind nicht berechtigt, bei uns versichert zu werden. Deshalb gehen sie zurück zu TK und dann irgendwann kommt man auf einen netten Mitarbeiter, der vielleicht sagt, okay, ja komm, ich mach das. Und dann ist man versichert, also Level 2. Ist man versichert, darf man ein Bankkonto eröffnen, aber nicht bei der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank sagt, sorry, können wir nicht ein Konto eröffnen. Gehen Sie zur Sparkasse oder Targo Bank oder irgendwas anderes. Aber wenn man die 3 hat, dann ist man so in einer anderen Stufe und darf man so mehr spielen. Dreieck des Erfolgs besteht aus Anmeldung, Versicherung und Bankkonto. Und normalerweise, dieses Spiel ist free to play. Aber nach diesen 3 Punkten darf man arbeiten. Und da wandelt sich so das Spiel um von free to play zu play to earn. Und wenn man anfängt zu earnen, dann muss man auch Steuer zahlen, also da geht die Hälfte fast ab und naja, muss man sich arbeiten, so hoch und hoch und hoch arbeiten, bis man ein Flatrate-Steuer bekommt irgendwie. Also wenn ich so viel verdiene, dann ist mein Steuersatz fast das gleiche, egal ob das 1 Million oder 300 Milliarden, ist egal. So funktioniert das Finanzamt. Ich habe keine Ahnung warum, wenn ich weniger verdiene, dann muss ich mehr Steuer zahlen. Ich bin an der Recherche drunter und das kannst du später in den Fragen stellen. Genau. Dieses Spiel, also habe ich mir als Mario-Spiel vorgestellt, wo man einfach durch die Gegend läuft und dann guckt, was passiert. Ich laufe in der Gegend und dann esse ich mir einfach Mushrooms. Dann treffe ich ein paar Leute, lerne ich was, esse ich mehr Mushrooms, dann laufe ich in der Gegend und dann esse ich mehr Mushrooms und dann wieder in der Gegend und dann wieder spielen und was lernen. Und dann wieder Mushrooms und dann wieder Mushrooms. Irgendwann, wenn ich durch die Gegend laufe, kommt hier ein Mensch zu mir und sagt, guten Tag. Die Präsentation läuft nicht mehr, okay. Guten Tag, du sprichst sehr gut Deutsch. Da kommt jemand anders und sagt, du sprichst aber sehr gut Deutsch. Und dann kommt jemand anders, dieser Satz hat so eine Melodie, ein Sentiment so da drin in meinem Herzen, wenn ich das höre, dann fühle ich, dass irgendwas so vom anderen Menschen zu mir kommt, so irgendwelche Bewunderung, Begeisterung. Das hat diese schöne Melodie. Das hat auch verschiedene Varianten. Wieso sprichst du so gut Deutsch? Du hast keinen Akzent. Und dann gibt es den berühmten Freund oder Freundin, der oder die seit 20 bis 30 Jahren in Deutschland lebt und kann nicht so gut Deutsch wie du. Vielleicht kennt ihr den einen oder anderen. Also, am meisten der Fälle bei mir, wenn ich Leute treffe, geht das so. Ich habe ein Diagramm, ein sehr schön studierten Diagramm darüber. Ich treffe mich mit Menschen, dann machen wir ein Gespräch, vielleicht 3 Sätze und dann wird der Satz gesagt. Mit dem Hinweis, dass ja jemand so seit 20, 30 Jahren in Deutschland lebt und kann nicht so gut Deutsch, okay, okay. Und dann reden wir weiter auf Deutsch, aber da mache ich einen Fehler. Ich sage die statt der. Und was passiert? Sagen sie, nee, der. Oder vielleicht könnte. Man sagt das könnte. Also, mit dieser Korrektur kommt immer ein Stück von Rechtfertigung, dass ja, Deutsch kann manchmal gemein sein. Ist eine schwierige Frage, ist eine schwierige Sprache. Also es können nicht alle und es ist sehr kompliziert, sehr so strukturell, so unglaublich, unfassbar für euch nicht zugänglich, dass ihr das so nicht sprechen könnt. Besonders dieser Freund seit 20, 30 Jahren, der wohnt hier, der ist bei uns im Kiez, der kann nicht so gut Deutsch wie du. Also, wie Mario das mit seinem Spiel gut gemacht hat, also er läuft weiter und weiter und dann kommt zum Drachen, tötet den und dann gewinnt die Prinzessin. So läuft das. Bei jedem Level gibt es ein Ende und a new world is coming. Für mich in meinem Deutschlandspiel heißt dieser Drache die Einbürgerungsbehörde, Einbürgerungsamt. Das war mein Drachen in Deutschland. Ich wusste seit dem Tag 1, und das war am 1. Januar, irgendwann zurück in der Vergangenheit, da bin ich hierher gekommen. Das war, wo ich war, 40 Grad und im Januar in Deutschland, das war minus 14. Also ich lag eine Woche im Bett, aber ich wusste damals schon, dass irgendwann in der Zukunft, zwischen 5 und 8 Jahren, werde ich dieses Dokument erhalten. Und sogar wurde mir so ein Personalausweis ausgestellt. Deshalb habe ich mich entschieden, Deutschland OS herunterzuladen, in meinem Kopf zu installieren und jetzt zu gucken, okay, du bist kein Einwanderer mehr, du bist kein Ausländer mehr, sondern du bist jetzt Deutscher. Okay? Was passiert? Viele Sachen haben sich geändert. Also die Wartezeit zum Beispiel am Flughafen für Passkontrolle ist bis zu 99% weniger geworden. Die Warteschlange im Bürgeramt ist jetzt auch deutlich reduziert worden. Meine Landesleute nennen mich nur Wolfgang und identifizieren sich nicht mehr mit mir, sondern sie sagen, das ist der Deutsche, der gekommen ist. Jede Angst vor Abschiebung ist dauerhaft gelöscht. Und plötzlich hat mein Kumpel Tim mit mir angefangen, über deutsche Politik zu reden und über die deutschen Parteien und wen willst du wählen jetzt? Und ich dachte mir, oh, ich darf jetzt wählen. Mein Gott, ich werde es machen. Die Zukunft dieses Landes liegt in meiner Hand. Also bis zu 0,0007 mal 0 und dann 1%. Das war mein Beitrag zu den Wahlen. Ich bin gegangen, habe gewählt. Und die Linke hat einen Absturz erlebt, dass es fast raus aus dem politischen Spiel gekommen ist, aber das war 0,4%. Aber wieder, ich bin hier gar nicht gekommen, um über Politik zu reden, sondern über mich, über meine Gedanken und meine Gefühle und meine Wünsche. Oh, ist es jetzt vorbei? Falsche Präsentation. Wirklich. Ich hätte mir gedacht, dass ich mehr reden werde. Okay, also dann lese ich ein bisschen vor, was ich mir hier aufgeschrieben habe und sage, ich bin heute gar nicht gekommen, um über Politik zu reden. Aber ich möchte nicht wie jeden Vierten in Cottbus sein, der die AfD gewählt hat. Und darauf habe ich keine Lust. Ich bin heute gekommen, um über mich, über meine Gedanken, über meine Gefühle und meine Wünsche zu reden. Ich wünsche mir, dass in Deutschland die Refugees, tatsächlich willkommen sind. Ich wünsche mir, dass Palästina von dem Apartheid-Regime befreit wird. Ich wünsche mir, dass sich Israel von dem Apartheid-Regime auch befreit. Und ich fordere auf, dass alle Flüchtlingslager oder Geflüchtetenlager in den Ankunftsländern, so wie Italien und Griechenland, geschlossen werden und die Menschen in richtigen Wohnen mit Betten schlafen können. Ich fordere auch auf, dass alle Notunterkünfte Menschen für maximal 14 Tage beherbergen und nicht 4 Jahre. Und ich fordere auf, in dieser Zukunftsreise, was wir alle jetzt zusammen machen, dass die dazu gestiegenen sehr geehrten MitfahrerInnen und MitstreiterInnen eine richtige politische Repräsentation im Bundestag haben. Und ich weiß nicht, warum ich mir vorgestellt habe, mehr zu reden. Also ich bin jetzt fast fertig. Ich bin sehr glücklich, dass ich diese Zeit mit euch verbracht habe und die Zeit danach mit euch verbringen werde. Ich habe gar nichts mehr zu erzählen. Ich mache das einfach zu und sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt aber, wo wir viel Zeit noch haben, würde ich das gerne an euch, das Publikum, öffnen und dann nach euren auch Wünschen und Gefühle und Gedanken und vielleicht Fragen zu fragen. Hat jemand vom Publikum eine Frage? Gedanken? Hier ist eine Frage. Warte mal, da kommt ein Mikro zu dir.
Alin. Not so many people touch it.
Okay. Okay. Wie kannst du auf Deutsch sehr gut sprechen?
Wieso spreche ich so gut Deutsch? Weil es einfach ist. Es ist gar keine Herausforderung.
Hast du studiert oder hast du natürlich gelernt von when you were young?
Also ich habe angefangen 2012 Deutsch zu lernen. Und 2013 war ich in Deutschland. Und sofort hat dieser Satz angefangen. Ich habe das so oft gehört und ich habe mich am Anfang richtig riesig gefreut. Ich war, oh mein Gott, die bewundern mich. Die sagen, du sprichst sehr gut Deutsch. Oh mein Gott, aber ich spreche sehr gut Deutsch. Ja, das tue ich. Bis ich jemanden anders gesehen habe und sie haben zu meinen Standards nicht so gut Deutsch gesprochen und dann jemand hat denen gesagt, den gleichen Satz. Ich habe das gleiche Sentiment daran so gespürt. Und da war ich, oh, das war gar nicht gemeint. Das war einfach irgendwas, was man sagt, wie hallo, wie geht's dir, du sprichst sehr gut Deutsch und so weiter. Ja, das nennt man genau Positive Racism, positive Rassismus. Also neben dem vielen negativen Rassismus, was in Deutschland gibt, gibt es auch positive Rassismus, den wir immer als POC, als Ausländer, als Einwanderer, als nicht als Expats, sondern nur als Einwanderer und Ausländer tagtäglich erleben. Und das ist schade. Ich hoffe, dass ich deine Frage beantwortet habe. Danke.
Also danke für deinen Talk hier und dass du deine Gefühle geteilt hast. Also ich kann das auch nachvollziehen, weil ich habe ein Jahr in Mexiko gelebt. Und deswegen in eine andere Kultur zu kommen, ist halt immer spannend und da passiert viel. Und
hast du gut Mexikanisch gesprochen?
Spanisch, ja.
Ich glaube schon. Ah, Spanisch.
Also mir haben auch viele gesagt, boah, du sprichst gut Spanisch. Und ich habe auch einen indischen Freund, dem habe ich geholfen herzukommen oder ihn eingeladen, und der hat auch einen Job und fühlt sich super gut. Und also bei ihm spüre ich ganz viel Dankbarkeit gegenüber dem Land. Weißt du, also es gibt, er sagt halt, der Himmel ist blau zum Beispiel. Ich kann mir gute Lebensmittel kaufen, ich kann Sport machen. Er hat Depressionen gerade und er kriegt das Geld bezahlt. Also das ist für ihn Wahnsinn, dass er Geld bekommt, ohne zu arbeiten. Und hat sich gut eingelebt, hat viele deutsche Freunde und ich spüre einfach ganz viel Dankbarkeit. Und wenn ich bei dir reinfühle, und ich meine es komplett wertneutral, ich verstehe dich von deinem Hintergrund, aber ich spüre ganz viel Wut auf das, was ist. Und vielleicht auch ein bisschen Ablehnung gegenüber Deutschland, dem System, vielleicht auch das, was dich aufgenommen hat. Und ich habe jetzt keine konkrete Frage, aber es ist eher ein Gefühl, was bei mir entstanden ist. Oder vielleicht die Frage, siehst du auch die positiven Seiten des Landes? Also bist du auch dankbar für Dinge, die du hier erfahren hast? Oder ist es eher so, alles ist...
Ich würde sagen, nein, ich bin nicht dankbar. Also Deutschland treibt so viele schlimme Sachen, überall auf der Welt. Die chemischen Waffen, die Assad benutzt hat im Krieg gegen den Leuten in Syrien, kamen aus Deutschland, wurde geliefert von Deutschland. Heckler und Koch schicken so viele Waffen überall in die Welt, nach Israel, nach dem Irak, Afghanistan, überall. Und das ist nicht gut. Nein, ich bin nicht dankbar. Also was ich fühle, ist, dass, es tut mir leid, es wird jetzt ein bisschen dreckige Sprache, aber Deutschland fickt die Welt seit so vielen Zeit und es ist Zeit jetzt zurückzugehen. Es ist Zeit zu sagen, lass mich die Leute, die seit lange unter diesen Katastrophen leben, die im Hintergrund liegen, lass mich an die Spitze kommen und lass mich führen. Und das werde ich tun. Also tatsächlich, als ich nach Deutschland kam, ich dachte, ich will unbedingt Bundespräsident werden. Weil das ist das einfachste repräsentative Job, was man bekommen kann. Ich gehe vom Frühstück zu Brunch, zu Lunch und dann schneide ich mir irgendwelche Seile oder so, eröffne ich irgendwas, gebe ich hier eine Rede, da eine Rede. Ich wohne in einem Schloss 4 Jahre lang und dann habe ich Rente für immer. Im Gegensatz zu Kanzler, also Kanzlerin oder Kanzler, die haben so viel Arbeit. Die stehen tatsächlich im Vordergrund. Und dass man das als so was gegeben so darstellt, weißt du, also diese sogenannte Hilfe oder Schutz, was man bekommt, dass wir das als einfach so, wie soll ich sagen, Großzügigkeit anzunehmen, lehne ich komplett ab. Ich würde hier weiter erzählen, weil es hat 7 Jahre lang gedauert, bis ich vom Ausländer zu Einheimischer geworden bin. Also auf der Straße hat sich überhaupt nichts geändert. Ich wurde immer noch rassistisch angesprochen. Leute sagen mir immer, dass ich gut Deutsch spreche. Aber sogar die Leute in der Einbürgerungsamt, also im Einbürgerungsamt, sie hatten ein Problem mit mir, weil ich mein C1 Deutschzertifikat in 2014 gemacht habe und das ist in 2021 etwas veraltet. Das war am Telefon. Der hat mir gesagt, der Mitarbeiter hat gesagt, ja, aber wir können keinen Beweis so präsentieren, dass Sie Deutsch sprechen. Ich habe gefragt, aber Sie reden mit mir jetzt am Telefon, merken Sie das? Er war, ja, das merke ich. Aber wir sprechen auf Deutsch, merken Sie das? Der war, ja, merke ich das. Merken Sie, dass ich keine Wiederholung angefragt habe oder irgendwas gesagt habe, das ich nicht verstanden habe? Haben Sie das gemerkt? Der hat gesagt, ja. ich habe gesagt, sehen Sie meinen Arbeitsvertrag vor Ihnen. Ich arbeite an einer deutschen Hochschule. Ich unterrichte auf Deutsch in einer Hochschule. Haben Sie das gesehen? Und er war, ja, ja, sehe ich das. Und habe ich gesagt, ist das nicht genug Beweis, dass Sie Deutsch sprechen, dass ich Deutsch spreche? Da meinte er, nein, tut mir leid. Ich brauche ein Papier. Und das war nach anderthalb Jahren Warten, nachdem ich den Antrag gestellt habe. Also 6 Jahre sind vorbei, dann habe ich den Antrag gestellt, dann anderthalb Jahre gewartet und dann kommen sie zu mir und sagen, du sprichst aber nicht so gut Deutsch. Ja, solche Sachen erlebt man als Deutschgeborene hier überhaupt nicht. Und das hat mit dem ganzen System zu tun, das ist nicht also die Schuld einzelner Menschen, nein, gar nicht. Es ist so systematisch aufgebaut, dass es irgendwelche Menschen einfach bevorzugt und irgendwelche sehr viele andere Menschen diskriminiert. Und da stehe ich dagegen. Ich kann das nicht annehmen und ich kann das nicht einfach unterstützen. Ich werde, alles was schön ist, bleibt schön, aber wenn ich einen schwarzen Punkt auf dem weißen Blatt sehe, dann werde ich darauf zeigen. Und werde ich so lange darauf zeigen, bis wir diese Awkwardness einfach weg haben. Bis wir sagen, okay, ich werde sagen, was ist das? Was ist das? Was ist das? Warum ist das hier? Warum ist das hier? Und dann kommt jemand und sagt mir, aber guck mal, die ganze Fläche hier ist weiß. Das sind also so schöne Sachen. Nein. Alles muss richtig sein. Und richtig in Dingen, die wir immer rufen. Wir gehen auf Demonstrationen auf der Straße und sagen immer, Menschheit, bleibe recht für alle. Und dann immerhin gehen Flugzeuge jetzt mit afghanischen Flüchtlingen wieder nach Afghanistan, wo das ganz wunderbar schön und friedlich ist. Und das kann ich nicht annehmen. Hast du eine andere Frage?
Jetzt ist besser? Ja, okay. Also ich kann deine Wut total nachvollziehen, vor allem das mit dem Zertifikat ist richtig scheiße. Nur, ich finde, Dinge haben immer zwei Seiten der Medaille. Also als mir Leute gesagt haben, boah, du sprichst richtig gut Spanisch, ich habe mich gefreut. Ich hätte mich auch mehr gefreut, wenn mich Leute mehr korrigiert hätten. Und so, vielleicht ist es nur eine Einladung an dich, vielleicht kannst du auch die positive Seite von den Dingen sehen. Wenn ich Leuten sage, du sprichst gutes Deutsch, meine ich das aus vollstem Herzen absolut positiv.
Also, wenn ich an einer deutschen Universität arbeite und die MitarbeiterInnen dort lehnen das ab, mich als Mitarbeiter zu erkennen, ich muss mich jedes Mal vorstellen, weil die Leute stehen vor mir und sagen, do you want something? Ich sage, nein, ich arbeite hier. Ach so, richtig, wie heißen Sie denn? Und mein Nachname ist Alma Moon. Also so schwierig ist es auch nicht. Aber es gibt so viele schöne Varianten, die kommen von deutschen Menschen. 1. Alamu. 2. Al-Mahmud. 3. Alamalamun. 4. Malmalmun. So viele unterschiedliche Varianten von Leuten, die per Telefon buchstabieren können. Also Anton, Ludwig, Martha, Anton und so weiter. Die können nicht mal lesen. Die können, wie heißt das längste Wort auf Deutsch, so mit Fleischgesetz, irgendwas? Vielen Dank. Wenn du das lesen kannst und Al-Mahmud nicht, also sorry, was machen wir hier? Genau. Auf der anderen Seite, ich erlebe tagtäglich so viel Rassismus an der Universität. Sei es von Studierenden, sei es von Mitarbeitenden und so weiter. Und das kommt bei Menschen, die das nicht erleben, nicht so oft vor. Und wenn man das nicht erlebt, dann denkt man, aber wieso ist das so schwierig, so um 3 Uhr nachts zurück nach Hause allein zu gehen? So was in der Art. Dann denkt man, ja, aber was soll man dir sagen, um dich zu ärgern? Es sind so viele kleine Sachen, die man überall kennt. Und wir haben gesehen, also wir sehen, wie das früher mit den Geflüchteten aus Afrika, aus afrikanischen Ländern, aus dem Iran, aus Afghanistan. Die saßen 4, 5, 6 Jahre in Notunterkünften, bis sie dann überhaupt den Aufenthaltstitel bekommen haben, bis sie dann erstmal Deutsch lernen können und dann fangen sie das Mario-Spiel, was ich ja vorhin gespielt habe. Und das ist einfach nicht schön. Ich will das nicht als positive Seite sehen, egal wie gut das ist, egal wie viel das Land zurückgibt. Also das macht mir nichts aus, wenn du mich mit Raketen wirfst und dann nachher kommst du zu mir und sagst, hier, 300 Euro pro Monat. Und du willst dich beschweren? Du willst wirklich sagen, wir geben dir nichts? Du kriegst Arztbesuch, du kriegst Gesundheits-, also Krankenversicherung und so weiter. Ja, aber ich habe mein Haus verloren. Hat jemand hier in Deutschland sein Haus verloren? Naja, jetzt neulich, also wegen Gentrifizierung und wegen diesen Oligarchen, die dann die Hälfte von Berlin abgekauft haben und die Mieten so gestiegen gelassen haben, bis das dann durch die Decke gegangen ist. Also hätte es hier geregnet im Content, dann wurde hier fast voll mit Wasser, weil die Preise der Miete so hoch gegangen sind. Und das alles zu sehen, das betrifft nicht nur jetzt Ausländer und Einwanderer, sondern das betrifft auch die Einheimischen. Und da fängt das Spiel an. Dann gehe ich jetzt und sage ich, nein, ich will das protestieren, das geht doch gar nicht. All diese Sachen möchte ich gerne immer wieder hervorheben, möchte ich immer wieder darauf zeigen. Ich will nicht so lang das diskutieren. Genau. Haben wir eine andere Frage?
Hi. Ja. Leider, ich bin ein bisschen spät gekommen. Vielleicht hast du diese Frage schon beantwortet in deiner Rede. Entschuldigung dafür. Aber ich bin auch seit 2013 in Deutschland und seit 2015/16 spreche ich Deutsch. Und die Leute, die mich in 2013 so gesehen, kennen mich als die Person, die Englisch gesprochen hat. Irgendwann habe ich Deutsch gesprochen und dann fangt die, oh mein Gott, du sprichst so gut Deutsch und akzentfrei, ich kann nicht glauben, dass du Türkin bist. Und dann dachte ich erstens, ah cool, ich spreche sehr gut Deutsch. Zweitens habe ich gemerkt, okay, mit diesem Satz ist es irgendwas nicht stimmt. Erstens, ich habe gesagt, ich komme aus der Türkei, nicht, dass ich Türkin bin. Und zweitens, was soll das? Und irgendwann habe ich angefangen, darauf zu reagieren. Erstens, eine Person, die bei der Arbeit darauf reagiert, ist eine andere Sache, aber auch im Privatleben mit Lieblingsmenschen. Ich möchte fragen, was ist deine Antwort zu deinen Personen, die um dich herum sind? Einmal bei der Arbeit vielleicht, vielleicht in deinem ganz sozialen Leben, Arbeitsleben und einmal, während du mit deinen beste Freundinnen oder Lieblingsmenschen oder in einem Bar bist und die Leute sagen dir sowas, vor allem die Leute, die sich vor 10 Jahren kennengelernt haben und dann jetzt. Und dann plötzlich bist du, oder für mich bin ich dann plötzlich, oh, du bist so radikal geworden. Oh, aber du wolltest ja hier sein. Wenn es dir so schlecht geht, musst du ja nicht hier sein. Und wie gehst du damit um? Weil ich möchte das gerne lernen, ohne so emotional und manchmal auch aggressiv zu werden in einem Gespräch. Ich darf ja aggressiv sein, weil dieser Kommentar ist voll aggressiv. Aber doch kann ich nicht, weil ich bin, wer ich bin und ich soll immer nett und lieb sein, wie ich vor 9 Jahren war. Wie gehst du damit um?
Danke für deine Frage. Du hast richtig den Vortrag verpasst, oder? Okay. Tatsächlich habe ich also diese Frage zum Teil beantwortet. Ja, es tut mir weh, wenn ich diesen Satz höre. Ich habe mich gefreut wie du, wirklich am Anfang, als Leute mir das gesagt haben. Und dann habe ich entdeckt, nein, das ist etwas, was man sagt, wie hallo und wie geht's dir? Du sprichst sehr gut Deutsch. Wieso kannst du so gut Deutsch? Und dein Deutsch ist super. Und solche Varianten. Ich habe einen Satz gesagt zu meinen Freunden und Familie und so, sie identifizieren sich gar nicht jetzt mit mir und sie sagen, du bist zu deutsch für uns und du bist der Deutsche und nennen mich Wolfgang schon. Aber gleichzeitig merke ich, dass ja es gibt, also wenn wir jetzt ernst reden, es gibt mehr Vertrauen. Es gibt, also wie soll ich sagen, ich stehe als Unterstützung für Menschen, die das noch nicht geschafft haben, den deutschen Pass zum Beispiel zu bekommen und so, dass sie sich hier richtig installieren, nicht einfach bleiben und werden abgeschoben und darfst nicht so über rote Ampel gehen, weil dann kommt der Polizist und sagt dir, hier ist dein Ticket und dann gehst du bei der Einbürgerung und sagen sie, sie sind einmal über die Straße quer gegangen, das tut mir leid, sie kriegen keinen Pass jetzt. Und mit dieser Angst lebt man, also 7 bis 9 Jahren, vielleicht mehr auch, bis man diese Hürde so übersprungen hat. Ja, und das nutze ich jetzt aus. Ich möchte das immer weitergeben. Ich möchte sagen, dass alle Leute, die hierher gekommen sind und warten noch, bis sie sich wirklich, wirklich stabil in Deutschland fühlen, arbeitet weiter dran, weil es lohnt sich, weil nachher kann man sich von innen viel besser fühlen. Das bedeutet nicht, dass der deutsche Pass so etwas gut ist oder etwas wichtig ist, sondern das System ist so scheiße, dass wir das durchmachen sollen, bis wir das kriegen.
You have to
Yeah, but
we
should.
Who do you think? Yeah.
Then everyone.
Yes, hygienic. Okay. Yes. I will ask my question in English. Okay. I was wondering about knowing your experience, the emotional labor you put into preparing such presentation. And for me, I relate a lot to it, but at the same time, if I'm in your place, I would understand that it's also so much effort, psychologically and mentally, to present this experience, this loaded experience, to an audience that not all the time will be very understandable, the context. And how do you prepare yourself for this? How you went through all not to be affected or impacted by the reaction or the feedback or whatever questions that insensitive, because it's, no one would like asking very simple questions for us might be very insensitive and stupid, but for other people it's like very basic and it's like 1 + 1 = you know what I mean? Mm-hmm. So I want to know the process.
Okay. I'm going to answer in German. Ja. Habt ihr die Frage alle mitbekommen oder soll ich das übersetzen? Also wie, kurz gesagt, wie hast du durch deine Erfahrung so eine dicke Haut entwickelt, dass wenn dir etwas so Schreckliches oder manchmal so kleine Fragen, die unwichtig sind, gestellt werden, dass du so bleibst und dass du das überwindest? Ich würde sagen, ich habe nicht Schauspiel studiert, aber ich mache einen guten Job bisher, weil von innen brenne ich sehr und von außen sieht das so ganz gelassen und nett und schön aus. Das ist meine Antwort. Nächste Frage.
Yeah, I don't really had a question, but I wanted to say something that I realized that many people don't realize when they are from Germany, that why the immigrants are acting maybe a bit differently in Germany than other countries. Like I have lived in around maybe 7-8 countries, and in each of them I was from there. Like in Mexico I was from Mexico, in Turkey I was Turkish. You just need to say few words, you need to smile and just, you know, act nice, and then everyone accepts you. But Germany was the only country that I have been to that they expect the integration from the immigrants only. And they are just like there and waiting until you are at that point. And then only they accept you. I haven't seen anyone who accepted someone else who came to Germany later as German. But I heard few people. And yeah, I found it quite hard compared to other countries. I wanted to say that.
Soll ich kommentieren? Wo kommst du her?
Türkei.
Okay. Wir wissen, dass in Deutschland sehr viele Falafel laden. Wir haben auch den Spruch gehört, dass Nazis essen heimlich Döner. Und das sehe ich als Teil der Integration, der Gegenintegration. Also das war's. Von der anderen Seite musst du Deutsch sprechen, musst du richtig so gepflegt aussehen. Und wenn du das nicht kannst, dann kannst du ja nur in bestimmten Kreisen so zirkulieren. Du kannst nicht so in den höheren Ebenen gehen. Du kannst nicht nach Hause zum Essen eingeladen werden von den Nachbarn oder von verschiedenen Menschen, die du kennenlernst, wie das so in anderen Ländern ist, wie wir das kennen. Wir lernen Leute kennen und dann komm mal, hab Mittagessen mit uns. Das ist so nett, wir lernen dich kennen und dann, wir verbringen ein bisschen Zeit und dann gehst du weiter. Aber hier, es ist alles aufgelegt auf Effizienz, es muss alles richtig gemacht werden und ganz wichtig, wir wissen, wie das richtig für dich ist. Und du weißt es selber nicht. Und ich nehme ein Beispiel. In Äthiopien, es gibt ein kleines Dorf. Sie bauen deren Häuser aus Lehm. Und jedes Jahr kommt der Fluss, der Überfluss, und dann nimmt alle Häuser mit, die werden zerstört. Dann kommt die ganze Truppe. Das ganze Dorf kommt und sie bauen die Häuser weiter, also wieder, nochmal. Und dann kommt das nächste Jahr der Regen und Überflutung und dann nimmt die Häuser wieder weg und dann sie bauen das wieder weiter. Und dann kam richtig ein deutsches Unternehmen und hat gesagt, ja, wieso macht ihr das denn hier? Und dann haben sie einen betonierten Häuser gebaut. Was ist dadurch passiert? Sie haben die ganze Kultur von diesem Dorf zerstört. Weil früher war das ein Ritual, eine Tradition, dass alle Menschen zusammenkommen jedes Jahr, um zusammen zu sein, zusammenzuarbeiten, wie wir hier auf der Fusion machen. Und dann, sie bauen die Häuser neu auf und leben noch ein Jahr drin. Und dann nächstes Jahr, wir wissen, es ist nicht so schlimm, dass die Häuser zerstört werden, aber wir sind immer noch zusammen. Und wir kommen zusammen und wir bauen das wieder und kommt das nächste Jahr. Und wird irgendwelche Jugendliche so in die Pubertät willkommen gehießen oder irgendwas passiert auch oder sie machen so einen bestimmten Essen, wie zum Beispiel diese ganzen Gebäcksorten für Weihnachten in Deutschland. Kann man sagen, warum macht ihr das in Deutschland so hier? Macht Weihnachten ohne Backwaren. Geht das? Sind nicht so viele einverstanden damit, weil die sagen sofort, das ist unsere Kultur, das ist unsere Tradition, wir wollen das nicht weghaben. Aber für Menschen, die in Äthiopien leben, wir wissen selber, wie das besser geht. Und sie wissen nicht, die Armen. Sie wissen nicht mal, wie sie die Straßen überqueren, weil sie keine Straßen haben. Und viele haben mich gefragt 2013, ob da so nach Kamele in Syrien gibt oder ob wir in Zelten leben. Und wir sind ja unter einem Zelt hier und das ist sehr schön. Ein Zelt ist nicht so ein negativer Begriff. Menschen haben tausende von Jahren darin gelebt. Ja, und in Palästina leben noch Menschen in Zelten. Nein, das tun sie nicht. Nein. Entschuldigung, ich rede immer so viel. Bitte, die nächste Frage.
Vielleicht kannst du erzählen, was die Gegenteil von deiner Community, statt dir zu nennen Wolfgang, was könnte auch positiv von deiner Community sein, um dir irgendwie nicht so negativ zu fühlen, dass du diesen Bass hast, aber was positiv auch kann sein, also um wir das selber zu lernen.
Ja, das habe ich vorhin erzählt. Also ich fühle, dass es viel Vertrauen an mir gibt von meiner Community, weil sie wissen, okay, du hast es geschafft. Das heißt, es ist erstmal gibt es Hoffnung für mich, das weiterzumachen. Und irgendwie, wenn ich was brauche, dann weiß ich, ich habe dich hier. Und dann werde ich auf dich kommen und werde ich was fragen. Und da stehe ich auch gerne zur Verfügung, weil das Beste, was man machen kann, ist zurück einfach zu geben an die Leute, die seit sehr vielen Jahren mich unterstützt haben, bis ich dann zu diesem Platz gekommen bin. Es ist nicht nur Deutschland, die mich unterstützt hat, sondern so viele Menschen, also meine Eltern, meine Freunde und Freundinnen und meine Lieblingsmenschen, die sind alle bei mir und sie haben mich unterstützt und ich war nicht alleine in dieser Reise. Und deshalb möchte ich gerne so viele von denen mitnehmen, dass wir richtig hier ankommen und dass wir richtig hier Teil der Gesellschaft werden und nicht nur am Rande.
Moin. Ich möchte gerne zurück an das Thema Dankbarkeit. Und zwar, ich bin selber halb Ukrainer, halb Syrer und ich wohne ungefähr auch seit 6 Jahren in Deutschland. Und ich fand es auch irgendwie, beim Anfang war ich auch immer total voll bei dir, aber irgendwann habe ich auch ein bisschen andere Gefühle bekommen, wenn es um Dankbarkeit geht. Klar kann ich verstehen, dass Deutschland auch im syrischen Krieg teilgenommen hat, aber ehrlich gesagt, welches Land nicht teilgenommen hat und große Rollen gespielt hatte. Und ich habe in Städten wie Münster und Lübeck zweite Heimat für mich gefunden und ich habe so viele neue Lebensmöglichkeiten hier bekommen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass man nur immer das Schlechte sieht. Und ich finde es manchmal auch recht gefährlich, dass man auch die positiven Seiten auch die erkennt und auch nicht nur das Schlimme sehen. Und ich finde es halt nur ein bisschen, dass auch traurige Gefühle hat sich auch bei mir entwickelt, weil ich habe hier ein neues Lebenschance bekommen. Klar, ich habe mich auch ganz traurig gefühlt am Anfang der ukrainischen Krieg. Wenn ich den ukrainischen Pass gezeigt hätte, wäre ich anderes angenommen, als ich den syrischen gezeigt hätte. Und ich arbeite auch ganz viel in dem Bereich. Aber es sind trotzdem ganz viele positive Sachen, die man auch erkennen müsste, muss ich sagen. Und es ist halt nicht immer so schlimm, wie man... Weil ehrlich gesagt, in welchem Land ist das nicht so?
Ich gebe dir recht, ja. Also halb Syrer, halb Ukrainer. Puh. Du hast dir was einiges da bereitgestellt in der Welt. Oder die Welt hat das für dich bereitgestellt. Bei wem bedankst du dich?
Großteil eher der Gesellschaft, weil die Freunde, die ich hier kennengelernt habe, dadurch habe ich mich heimisch gefühlt, aber auch durch die Möglichkeiten, die ich durch die Stadt bekommen hatte. Oder zum Beispiel, dass meine Oma aus der Ukraine gekommen ist und die medizinische Verpflegung, die sie hier bekommen hat. Und einfach die Bildungsmöglichkeiten hätte ich nie in Syrien gehabt oder einfach auch die Lebensfreiheit. Also halt auch durch die Stadt und Finanzierung. Klar, Geld ist nicht alles, aber man bekommt zweite Chance hier und in anderen Ländern wie Griechenland, Italien, auch nicht mal Schweden, bekommt man das auch nicht. Und das finde muss man auch ich bin selber tätig nebenbei im Migrationssektor und es gibt auch ganz viele positive Sachen, klar. Ich mache selber Rückkehrberatung, Dolmetschen da, weil wir das machen müssen. Aber es gibt auch ganz viele andere Angebote, die man denkt, okay, das gibt es in anderen Ländern auch nicht.
Ein sehr schönes Schlusswort. Danke dir. Also ich gebe dir total recht. Ich will das auch gar nicht kommentieren. Ich nehme das wirklich als positiv am Ende diesen Vortrags. Und ich sage euch nochmal danke, dass ihr alle hier wart. Danke für eure Fragen und Diskussion. Und das war's, Leute. Danke. Applaus